Liebe Angehörige, liebe Gemeinde, werte Gäste, ich möchte euch von nah und fern heute hier recht herzlich begrüßen. Wir haben uns versammelt hier, um im Gedenken an Elisabeth ihr heute die letzte irdische Ehrung zu geben. Denn Elisabeth hat ihren Weltlauf beendet. Und die Gnade unseres Herrn, unseres geliebten Herrn Jesus, hat sie abberufen in die himmlischen Regionen, wo kein Leid und keine Träne mehr sein wird. Elisabeth wusste, wer ihr Retter war, und sie hat ihren Retter auch immer im Herzen. Das brachte sie auch immer sehr gerne in ihrem Lieblingslied zum Ausdruck. Und so hören wir jetzt da und spielen das Lied »Für mich gingst du nach Golgatha«.
Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Für mich trugst du die Dornenkron. Für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an.
Bevor wir jetzt die Predigt hören von Simon, möchte ich nochmal beten. Himmlischer Vater, ewiger dreiniger Gott, du hast uns dein Wort gegeben, damit wir in Jesus Christus unser Heiler kennen dürfen und dich als den dreinigen Gott mit deinem geliebten Sohn verherrlichen. Uns wird darin die überströmte Liebe und Gnade Jesu verheißen, für verlorene Sünder in seinem Erlösungswerk und seinen Verheißungen. Herr Jesus, so bitte ich dich jetzt, dass du Simon durch deinen Geist befähigst, uns dein Wort näher zu bringen. Dir sei Ehre, Dank, Lob und Preis dafür. Amen.
Ja, liebe Trauergäste, liebe Geschwister, ich möchte zunächst etwas weitergeben über das Leben von Elisabeth. Elisabeth wurde geboren am 14.01.1937 in einem christlichen Elternhaus. Insgesamt waren es 4 Geschwister. Das war in Aschberg in der Nähe von Ludwigsburg. Als junge Frau machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und ging dann nach London, in das London Bible College, wo sie sich 2 Jahre aufhielt und in der Küche arbeitete und Hausarbeit erledigte. Dann hielt sie sich 1 Jahr in Japan auf, und zwar 1969 bis 1970. Ihr Schwager war dort als Missionar tätig. Ab Februar 1971 bis August 1972 war sie in der Bibelschule Beatenberg in der Schweiz. Und 1973 bis 1975 arbeitete sie in einem Krankenhaus in Stuttgart als gelernte Krankenschwester. Sie plante dann eine Ausbildung zur Lehrerin in der Krankenpflege. Allerdings lernte sie in dieser Zeit Rolf Dieter kennen. Sie haben sich im August 1975 kennengelernt und 3 bis 4 Monate später geheiratet. Sie wohnten dann in seiner Wohnung in Gebersheim in der Nähe von Leonberg. Sie hat immer mal wieder gesagt, dass sie sich 6 Jungs gewünscht hat und unzählbar viele Mädchen. Aber Gott hatte andere Pläne, denn sie hatten keine Kinder. Sie haben dann ein Reihenhaus in Neckarfeigen, auch bei Ludwigsburg, gebaut. 1991 zogen sie um nach Steinheim. Und vor einigen Jahren sind sie dann nach Unterkochen umgezogen. Ich kenne Elisabeth seit 16 Jahren. Sie hat erzählt, dass sie als Kind zum Glauben gekommen ist, dass sie sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt hat, aber immer wieder auch Furcht hatte, dass sie nicht gerettet ist. Aber letztendlich hat Gott ihr dann Gewissheit geschenkt. Anfang 20 erkrankte sie an Multiple Sklerose. Ja, wenn man das so liest, erfährt man noch nicht sehr viel über sie selbst. Wie war sie? Und da möchte ich jetzt auch etwas drauf eingehen. Was man raushören kann, ist, dass sie viel Leid erfahren hat und auch durch viele Nöte durchgegangen ist. Zum einen gesundheitlich eben durch die Multiple Sklerose. Dann dieser große Wunsch, viele Kinder zu haben, ging nicht in Erfüllung. Und irgendwann kam dann auch noch dazu, dass eben Rolf Dieter erkrankt ist. Wie gehen wir mit Leid um? Wie ist sie mit Leid umgegangen? Es war interessant, dass speziell in Situationen, wo es ja besonders schwierig wurde, wo man vielleicht als Außenstehender denkt, da weiß man nicht mehr weiter, da müsste man doch verzweifeln, hat sie gesagt, ich weiß, Jesus Christus ist immer da. Er ist immer da. Und was sie auch gerne gesagt hat, Gott macht keine Fehler. Und das speziell in solchen Situationen. Sie hat dann hinzugefügt, es wäre das erste Mal, dass Gott einen Fehler gemacht hat. Sie wusste also darum, dass Gott alle Dinge in der Hand hält und auch sie selbst. Eine Bibelstelle, die das sehr gut zum Ausdruck bringt, finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Abvers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, und dieses Bewusstsein hatte sie, dass sie schwere Zeiten auch durchgemacht hat, dass sie in dieser Zeit den Trost Gottes suchen musste und diesen auch gesucht und gefunden hat. Und so wie sie den Trost Gottes erfahren hat, konnte sie andere trösten. Ja, wenn andere in Not waren und sich mit ihr unterhielten und zu ihr kamen, dann wusste sie, diejenigen zu erbauen, zu ermutigen und zu trösten. Und sie gebrauchte da normalerweise Gottes Wort dazu. Sie hatte dann einen Bibelvers parat, um diesen weiterzugeben und den Blick auf etwas anderes zu richten. Dazu half dann dieser Bibelvers und das, was sie sagte. Sie kümmerte sich dann nicht um ihr Leid, um ihre Not, sondern machte sich mehr Sorgen um die anderen. So sehen wir, dass dieses Wort hier wahr geworden ist, dass sie selbst den Trost Gottes erfahren durfte und auf diese Art und Weise auch andere wieder trösten durfte. Und das ist eine gute Sicht auf die Dinge, dass wir uns nicht fragen, warum leiden wir, warum machen wir Schweres durch, sondern dass wir uns fragen, wozu? Welchen Plan verfolgt Gott damit? Und dass Gott einen Plan in allen Dingen hat, das wusste sie. Es gibt eine andere Stelle, die dieses Vertrauen auch zum Ausdruck bringt. Und zwar im Alten Testament, im 2. Buch Samuel. Da heißt es, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Ja, das drückt diese Wahrheit aus, dass Gott keine Fehler macht und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Und das tat sie, sie vertraute diesem Gott, sie vertraute ihrem Herrn Jesus Christus. Ein wichtiger Punkt ist da auch, man könnte ja sagen und meinen, wenn man zum Beispiel jemand anderes ermutigt oder ein Segen für jemand anderes ist, dass man stolz wird. Es gibt eine Bibelstelle, die uns zum Ausdruck bringt, dass wir keinen Grund haben, stolz zu sein. Und auch das war eine Wahrheit, die sie begriffen hatte. Das heißt in Titus 3, Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ja, die Bibel sagt uns, dass das Heil, dass die Errettung ein Geschenk Gottes ist und dass es aus Barmherzigkeit geschieht. Und wenn es aus Barmherzigkeit geschieht, dann wissen wir auch, dass wir mit anderen barmherzig sein sollen. Sie selbst sagte von sich, ich bin manchmal ungeduldig. Ich habe manchmal nicht genug Geduld mit anderen. Wenn aber andere dann kamen und ja, erzählten von ihren Nöten, vielleicht auch von Verfehlungen und diese einsahen, dann war sie sehr bereit zu vergeben und ihnen auch Barmherzigkeit zu erweisen. Passend dazu ist die Aussage Martin Luthers. Martin Luther hat das niedergeschrieben, bevor er heimging zum Herrn, bevor er starb. Da sagte er Folgendes: Wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, das war auch etwas, was sie manchmal sagte. Wir sind Bettler, das ist wahr. Aber was bedeutet das? Was bedeutet diese Aussage? Inwiefern sind wir Bettler? Das passt zusammen mit der Aussage im Römerbrief. Und der Römerbrief war ja auch ein großer Brief, der wichtig war für Martin Luther. In Römer 3 lesen wir nämlich eine ganz wichtige Grundwahrheit der Bibel. Da heißt es in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ja, in dem sind wir alle gleich. Wir sind alle Sünder und wir haben nichts vorzuweisen, was Gott gefallen könnte. In dem Sinne sind wir Bettler und sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Wir sind Bettler, das ist wahr. Nun könnte man sich natürlich fragen, wenn man Elisabeths Leben anschaut oder wenn jeder sein eigenes Leben anschaut, ist es wirklich so schlimm? Steht es wirklich so schlimm um uns? Sind wir wirklich so große Sünder? Und Elisabeth war überzeugt davon, dass sie eine große Sünderin ist, dass sie vielfach gesündigt hat gegen den lebendigen Gott. Beziehen sich Sünden nur auf Notlügen oder Kleinigkeiten? Wenn wir die Heiligkeit Gottes betrachten, wenn wir schauen, wie heilig, wie perfekt, wie vollkommen dieser Gott ist, dann erscheint sogar eine Notlüge wie eine große Sünde. Aber wir Menschen zeichnen uns ja nicht nur aus durch Notlügen, sondern wir verletzen andere. Und am schlimmsten ist, wenn wir ein Leben ohne Gott geführt haben. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Undankbarkeit gegenüber Gott eine große Sünde ist und dass die Ablehnung des Erlösungswerkes des Herrn Jesus die größte Sünde ist. Der Herr Jesus, er ist gekommen, um uns zu erlösen von aller Schuld und Sünde. Das war das Ziel seines Kommens in diese Welt und darum wusste auch Elisabeth. Aber viele Menschen und auch Elisabeth eine Zeit lang leben ohne Gott, ohne den Herrn Jesus. Sie leben ein Leben vielleicht mit einer Art Frömmigkeit, mit einer Art Glauben, aber nicht mit dem lebendigen Glauben in dem Sinne, dass sie auf das vollkommene Erlösungswerk vertrauen. Wenn wir hier weiterlesen, ich lese nochmal den Vers 23 und dann 24 und Vers 25, dann wird die Wichtigkeit dieses Erlösungswerkes deutlich. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Hier sehen wir erstmal wieder diese Grundwahrheit, alle sind Sünder, darin sind wir uns alle gleich. Und dann diese Aussage, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Wenn wir alle Sünder sind, wenn wir alle das Gericht Gottes verdient haben, dann wird klar und deutlich, und das kommt hier zum Ausdruck, dass das Heil, dass die Errettung nur ein Geschenk sein kann. Und um dieses Geschenk zu ermöglichen, hat Gott seinen Sohn geschickt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist gekommen, um dieses Sühnopfer zu sein, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Jeder von uns hätte es verdient, gerichtet zu werden. Jeder von uns hätte Verdammnis verdient. Und das sagt die Bibel. Der Jesus selbst hat gesagt, dass viele Menschen auf dem breiten Weg sind und ins Verderben gehen und dass wenige durch die enge Pforte eingehen und den Weg zum ewigen Leben finden. Elisabeth durfte diesen Weg finden aus Gnade und Barmherzigkeit. Und dieses Evangelium, diese Rettung, dieses Heil wird allen angeboten. Wenn wir einsehen, dass wir Sünder sind und dass wir Gericht verdient haben und erkennen, dass der Jesus das Sündenproblem gelöst hat, dass der Jesus ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen und dass dieses Werk ausreicht, um uns zu erlösen, dann bekommen wir umsonst ewiges Leben geschenkt. Das sagt diese Bibelstelle aus. Dann werden wir ohne Verdienst gerechtfertigt, wenn wir nämlich nicht mehr auf unsere Verdienste vertrauen, auf unsere Werke vertrauen, auf unsere Gesinnung vertrauen, sondern allein auf diese große Liebe Gottes, allein das, was Jesus für uns getan hat, nämlich dass er sein kostbares Blut vergossen hat und dass er in den Tod gegangen ist. Er ist an unsere Stelle gegangen. Und das haben wir ja vorhin gehört, das Lieblingslied von Elisabeth, für mich gingst du nach Golgatha. Ja, der Herr Jesus ist für uns nach Golgatha gegangen. Und das, dieses Werk kann uns ewiges Leben schenken, allein dieses Werk. Und darauf sollen wir vertrauen in Zeit und Ewigkeit. Und deswegen ist es auch so, wenn jemand, der diese Wahrheit erkannt hat, wer erkannt hat, dass er umsonst Heil bekommen kann, umsonst gerettet werden kann, ohne etwas dafür zu tun, allein indem er dieses Geschenk annimmt, der wünscht sich auch, dass andere das erkennen. Und für diejenigen, die den Herrn Jesus noch nicht ergriffen haben, die dieses Werk nicht erkannt haben, ist es ganz klar die Botschaft des Evangeliums und das wäre auch ihr Wunsch gewesen, dass ihr Christus ergreift, dass ihr zu Jesus kommt, dass ihr erkennt, am Kreuz hing der Herr Jesus, dort hing er für euch, um für euch zu leiden und kommt zu Christus, kommt zu ihm, kommt in seine Arme, um euch von ihm retten zu lassen und volle Vergebung zu empfangen. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, sagt uns die Bibel. Wenn man das verstanden hat, dann hat man ein neues Leben, hat man Leben von oben und dann weiß man, Jesus ist da, wie sie gesagt hat. Jesus ist da. Sie wusste das, sie vertraute darauf. Auch wenn sie ihn nicht sah, wusste sie um seine Gegenwart. Und das hat sie wirklich bezeugt in Situationen, die schwierig waren, die mit Leiden auch in Verbindung standen. Ein weiterer Punkt, der wichtig war in ihrem Leben, war die Vorfreude auf die Ewigkeit. Als ein lieber Bruder, nämlich Josef, heimgegangen ist und sie ihn sah, wie er tot dalag, hat sie gesagt, jetzt hast du es geschafft. Und hat sich für ihn gefreut, dass er heimgehen durfte in die Herrlichkeit. Und sicher ist es in ihrem Sinne, dass wir uns auch freuen, dass sie heimgegangen ist zu ihrem geliebten Herrn und Heiland, nachdem sie sich so gesehnt hat. Auch Paulus selbst brachte diesen Wunsch zum Ausdruck. Er sagt, er weiß nicht, was er wählen soll. Er weiß nicht, ob er abscheiden soll, um bei Christus zu sein, was doch viel besser wäre, oder ob er hier in dieser Welt bleiben soll, um anderen zu dienen. Und er wusste, sein Dienst war noch nicht beendet und deswegen musste er noch hier bleiben. Der Plan Gottes für Elisabeth in dieser Welt war offenbar zu Ende. Und so hat er sie zu sich gerufen in die Herrlichkeit, so dass sie bezeugen kann: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und ich möchte das abschließen mit einer ganz bekannten Bibelstelle aus der Offenbarung, nämlich Offenbarung 21, ab Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dass sie diese Herrlichkeit erwartet, das wusste sie. So hatte sie keine Angst vor dem Tod, sondern freute sich auf das Heimgehen zu ihrem Herrn. Und das ist die Gewissheit, die jeder Christ haben darf. Er muss nicht zweifeln, ob er etwa eines Tages beim Herrn Jesus sein wird, sondern die Bibel sagt uns: Dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Diejenigen, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubten, dass ihr auch weiterhin an seinen Namen glaubt. Diese Gewissheit ist wirklich etwas, was unser Leben verändert und bereichert. Man geht nicht ins Ungewisse, sondern man geht in die Herrlichkeit. Und in dem Sinne, während natürlich Trauern auch angebracht ist und wir trauern dürfen, dass sie nicht mehr hier bei uns ist, dürfen wir uns gleichzeitig freuen über diese Gewissheit, wo sie jetzt ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen Gottes Segen, und jedem, der diese Gewissheit noch nicht hat, möchte ich wünschen, dass er diese Gewissheit finden darf, dass er den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk kennenlernen darf und auch voller Freude, wie es Elisabeth getan hat, singen darf: Für mich gingst du nach Golgatha. Wir wollen jetzt ein weiteres Lied hören, das ihr auch sehr gut gefallen hat und was das auch sehr gut zum Ausdruck bringt. Dieses Lied heißt Sicher in Jesu Armen.
Ich bitte nun den Herrn von der Stadtverwaltung, den Sarg abzulassen. Nun hat jeder noch die Möglichkeit, am Grab vorbeizugehen und sich persönlich von der Elisabeth zu verabschieden. Und links neben dem Grab steht eine Schale mit Blumenblüten. Diese können als Geste der Zuneigung und Würdigung noch, wer möchte, in das Grab geworfen werden. Dafür sei nun jedem noch seine Zeit gegeben. Dann möchte ich nun zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, auch ich möchte dir an dieser Stelle noch danken für all das, was du jedem hier durch das Leben von Elisabeth geschenkt hast. Und noch mehr, was du ihr geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir durch dein Wort die Sicherheit haben dürfen, dass sie durch ihren Glauben an Jesus nun dort sein darf, und ja, bei dir sein darf, in Glückseligkeit und Herrlichkeit. Ich möchte dir danken, dass dieses Gnadengeschenk auch heute noch jedem offen steht. Und ich bitte, dass jeder hier auch einmal dort zu dir hinaufgehen wird. Segne jeden Einzelnen auf dem Weg, ja, nun fort von hier. Amen. Damit möchte ich alle nochmal Danke sagen für jeden, der gekommen ist, und möchte jeden verabschieden und noch einen gesegneten Tag wünschen.